Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In der SPD nimmt die Diskussion über eine erneute Kandidatur von Kanzler Scholz bei der anstehenden Bundestagswahl weiter Fahrt auf. Die Vorsitzenden der mächtigen NRW-Landesgruppe in der Bundestagsfraktion sagten, sie hörten viel Zuspruch für Verteidigungsminister Pistorius. Rückendeckung für Scholz kommt von der SPD-Bundesspitze. Sie will am Abend in einer Telefonschalte beraten.
Gut bewacht das Kanzleramt in Berlin, obwohl der Kanzler seit Sonntag nicht da ist. Er ist 10.000 Kilometer weit weg in Brasilien. Kaum abgereist, stellen viele in der SPD die Frage, ob Olaf Scholz der richtige Kanzlerkandidat für den Wahlkampf ist. Bundestagsabgeordnete aus dem großen SPD-Landesverband Nordrhein-Westfalen melden sich zu Wort, erklären ihre Zweifel. Im Zentrum steht die Frage, was die beste politische Aufstellung jetzt für diese Bundeswahl ist. Dabei hören wir viel Zuspruch für Boris Pistorius. Klar ist, letztlich entscheiden die Parteigremien über die Frage der Kanzlerkandidatur. Das ist auch der richtige Ort dafür. Scholz oder der in Umfragen beliebtere Verteidigungsminister Pistorius. Seit Tagen eine Diskussion in der SPD. Pistorius wird immer wieder danach gefragt, wie auf der Veranstaltung Menschen in Europa.
In der Politik sollte man nie irgendetwas ausschließen, ganz egal worum es geht, weil die Welt sich einfach so schnell dreht, dass übermorgen eine völlig andere Konstellation sein kann. Von daher werden Sie von mir keinen Ausschluss für irgendetwas finden. Das Einzige, was ich definitiv ausschließen kann, ist, dass ich noch Papst werde.
Der ehemalige SPD-Vorsitzende Gabriel warnt vor Widerstand der Basis, dringt auf eine schnelle Entscheidung. Wer die Debatte laufen lasse, bringe die SPD unter 15%. Altkanzler Schröder spricht von einer Demontage des Kanzlers. Scholz reagiert aus der Ferne im ARD-Interview.
Die SPD und ich wollen gemeinsam gewinnen. Und wir haben ja schon gezeigt, dass wir das können. Auch aus einer Ausgangslage, wo die Umfragen das nicht hergeben.
Am Abend schaltet sich die SPD-Spitze zusammen, wohl auch um über die Kanzlerkandidatur und den Wahlkampf zu diskutieren. Olaf Scholz ist bei dem Gespräch nicht zugeschaltet.
Fragen wir nach bei Matthias Deiß in Berlin. Wie sehr steht Bundeskanzler Scholz in der Kandidatenfrage unter Druck?
Naja, der Kanzler gibt sich nach außen betont gelassen, haben wir ja gerade auch gehört. Das muss er auch, aber allein die Tatsache, dass es diese Diskussion überhaupt gibt, beschädigt ihn und seine Autorität. Und jetzt muss Scholz aus der Ferne auch noch zuschauen, wie diese Diskussion erkennbar an Fahrt gewinnt. Die Stimmen, die sich jetzt öffentlich gegen ihn zu Wort melden, die lassen sich nicht einfach beiseite wischen. Schließlich handelt es sich dabei auch um die beiden Sprecher der NRW-Landesgruppe der Bundestagsfraktion. Sie ist die größte und damit auch mächtigste. Und nun, so hören wir eben mehrheitlich für einen Kanzlerkandidaten Pistorius. Richtig ist gleichzeitig, viele äußern sich weiterhin auch für Scholz. Die SPD ist also gespalten.
Gleich kommt ja die SPD-Spitze zusammen. Wird da eine Entscheidung fallen?
Also bei der Gruppe, die jetzt gleich zusammenkommt, handelt es sich um eine informelle Spitzenrunde. Das spricht eher nicht dafür, dass heute bereits eine Entscheidung getroffen wird, zumal der Kanzler eben im Ausland ist. Die offiziellen Gremien sollen jetzt aber schnell entscheiden, heißt es in der SPD, um eben Klarheit zu schaffen und diese Situation zu beenden, wenn sie sich denn überhaupt beenden lässt. Das Parteipräsidium tagt erst am Montag wieder regulär, kann aber jederzeit auch früher einberufen werden.
Matthias Deiß, vielen Dank nach Berlin. Die Diskussion über Scholz' Kandidatur überschattete also die Teilnahme des Kanzlers am G20-Gipfel in Brasilien. Am Rande des Treffens der führenden Wirtschaftsmächte kam er heute mit Chinas Staatschef Xi zusammen. Dabei warnte Scholz unter anderem vor einer Eskalation im Ukraine-Krieg, auch wegen des Einsatzes nordkoreanischer Soldaten. Bei zentralen Gipfelthemen konnte Brasiliens Präsident Lula als Gastgeber eigene Akzente setzen.
Erleichterung beim Abschlussfoto. Die Gemeinschaft der G20 hat sich auf grundlegende Maßnahmen im Kampf gegen Hunger und Armut und den Klimawandel geeinigt. Sogar die Reichensteuer, ein Herzensthema des Gastgebers, Brasiliens Präsident Lula da Silva, findet sich in dem Papier.
Er ist für die Leute wichtig. Wir haben das Geld, aber wir verschwenden es für Waffen, während der Planet stirbt. Wir können unsere Klimaziele nicht länger verschieben. Es ist unsere letzte Chance, den unumkehrbaren Zusammenbruch unseres Klimasystems zu verhindern. Hinter den Kulissen zeigt sich, die Machtverhältnisse auf der Welt verschieben sich. US-Präsident Biden ist auf dem Weg aus dem Amt. Die Zukunft unter Donald Trump ungewiss. Prompt beginnt Chinas Staatschef Xi eine Charmoffensive, sucht neue Allianzen. Denn im Vergleich zum befürchteten neuen Amerika unter Trump wirkt China in Fragen wie Klimaschutz, internationale Zusammenarbeit oder freier Handel fast schon moderat. Auch Bundeskanzler Scholz trifft Xi. Thema hier der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Denn nach Geheimdienstinformationen soll China Russland mit Kampfdrohnen beliefern.
Nun ist der 1000. Tag dieses furchtbaren Krieges. 1000 Tage, in denen der russische Präsident, in denen Putin die Ukraine gnadenlos bombardieren lässt. Das ist dann zu wenig, wenn die G20 keine deutlichen Worte zur Verantwortung Russlands in dieser Frage finden. Das hätte ich mir gerne anders gewünscht.
Kriege und Konfliktvermeidung haben es nur am Rande in die Abschlusserklärung von Rio geschafft. Schwellenland Brasilien gibt den Staffelstab der G20 weiter an ein anderes aufstrebendes Land im globalen Süden. Südafrika übernimmt.
Gudrun Engel ist für uns in Rio de Janeiro. Welche Signale gehen von diesem G20-Gipfel aus?
Ja, wir erleben bei diesem G20-Gipfel ganz klar, dass sich die globale Weltordnung verändert. Auf der einen Seite die westlichen Wirtschaftsmächte, die um den Verlust ihrer oder gegen den Verlust ihrer Deutungshoheit kämpfen. Und auf der anderen Seite die Schwellenländer, der globale Süden, die einfach mehr Einfluss und mehr Mitspracherecht fordern. Bislang sind wir ja von einer sehr zweigeteilten Sicht auf die Dinge ausgegangen. Auf der einen Seite der Westen, auf der anderen Seite der Rest. Aber die großen Staaten, gerade Indien, Südafrika und auch Gastgeber Brasilien, zeigen sich sehr selbstbewusst. Und das merkt man beispielsweise auch bei der Abschlusserklärung. Sehr konkret ist die nur in zwei Punkten. Zum einen bei der Allianz gegen Hunger und Armut und zum anderen bei einer möglichen Besteuerung von Superreichen. Bei allen anderen Punkten ist man sehr vage geblieben, obwohl der Westen, insbesondere die Europäer, gefordert hatten, dass der Angriffskrieg der russische auf die Ukraine und auch der Terrorangriff auf Israel klarer verurteilt würden. Aber auch hier müssen Sie jetzt einsehen, Ihre Sicht der Dinge ist nicht mehr die Sicht aller hier bei den G20.
Gudrun Engel in Rio de Janeiro, vielen Dank. Auch nach genau 1000 Tagen ist ein Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine nicht absehbar. Während Kiew in der vergangenen Nacht erstmals weiterreichende Raketen aus US-Produktion gegen Ziele in Russland eingesetzt hat, hat der russische Präsident Putin heute eine Neufassung der Atomwaffendoktrin unterzeichnet. Sie erlaubt den Einsatz von Nuklearwaffen auch gegen einen Nicht-Atomstaat, falls dieser von Atommächten unterstützt wird, was etwa auf die Ukraine zutrifft. Ja, Tina Hassel in Brüssel. Putin verschärft also die Atomwaffendoktrin. Welche Reaktion gibt es darauf?
Offiziell hat sich bislang nur der EU-Außenbeauftragte Borrell geäußert. Er hat jegliche Drohung mit einem Einsatz von Atomwaffen als unverantwortlich bezeichnet, aber auch darauf hingewiesen, dass Russland solche Drohungen nicht zum ersten Mal ausspricht. Die NATO hat sich noch nicht geäußert. In der Vergangenheit hatte das Bündnis aber Nukleardrohungen aus Moskau immer als rücksichtslos und gefährlich bezeichnet und vor allem als Ausdruck der Verzweiflung und nicht der Stärke des Kremls gewertet.
Gibt es denn Hinweise, dass die NATO ihre Haltung ändern könnte?
Nun, wir zumindest haben heute auf keinen Fall Zeichen dafür gesehen, dass man sich bei der NATO aus der Ruhe bringen lässt. Man werde natürlich die neue Nukleardoktrin genau prüfen, schätzt dies aber auch eher als ein Spiel mit der Angst ein, von dem man sich nicht einschüchtern lassen dürfe. Das sehen ja auch die USA so. Das Weiße Haus hat klargestellt, man sei nicht überrascht gewesen und plane auch nicht, seinen Kurs zu ändern. Kurzum, man hatte mit neuen Drohungen aus Moskau gerechnet, nachdem ja grünes Licht gegeben wurde für amerikanische Atomwaffenraketen auf Ziele in Russland einzusetzen. Man verfolgt sehr genau, ob Drohungen auch wirklich Drohungen bleiben. Aber zumindest rhetorisch ist die Eskalation heute noch einmal deutlich gestiegen.
Tina Hassel, danke nach Brüssel. Sie sichern den weltweiten Datenverkehr und gehören zur kritischen Infrastruktur. Datenkabel werden von Schiffen wie diesem unter anderem tief in der Ostsee verlegt. Seit gestern ist klar, gleich zwei solche Kabel sind teils stark beschädigt worden. Sowohl in Finnland als auch in Schweden wurden offizielle Ermittlungen wegen mutmaßlicher Sabotage eingeleitet. Und auch Bundesverteidigungsminister Pistorius geht von einer vorsätzlichen Aktion aus.
Noch ist nicht klar, wer oder was den Schaden an den beiden Datenkabeln auf dem Grund der Ostsee verursacht hat. Doch der Bundesverteidigungsminister macht früh klar, dass er einen Unfall ausschließt. Am Rande eines Treffens mit seinen Amtskollegen in Brüssel spricht Pistorius von möglicher Sabotage.
Niemand glaubt, dass diese Kabel aus Versehen durchtrennt worden sind. Und ich mag auch nicht an Versionen glauben, dass das Anker waren, die zufällig über diesen Kabeln, Schaden angerichtet haben. Von daher müssen wir konstatieren, ohne konkret zu wissen, von wem es kommt, dass es sich um eine hybride Aktion handelt.
Um solche Kabel geht es. Glasfaserleitungen. Sie sorgen zum Beispiel für schnelles Internet. Von diesem Terminal in Rostock führt eine der beschädigten Leitungen ins finnische Helsinki. Eine Datenautobahn mehr als 1000 Kilometer lang und wichtige Verbindung zu Rechenzentren im Norden. Das zweite beschädigte Kabel nutzt ein schwedisches Telekommunikationsunternehmen zwischen Litauen und Schweden. Zu Beeinträchtigungen sei es nur kurz gekommen, so der Betreiber, dann habe man auf andere Datenkabel ausweichen können. Schweden leitet am frühen Abend Vorermittlungen wegen möglicher Sabotage ein. Hans Liewang forscht zum Thema maritime Sicherheit. Er hält auch andere Ursachen für denkbar. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass ein Unfall der Auslöser war. Bei den meisten vergleichbaren Fällen in der Vergangenheit waren Fischerboote mit Schleppnetzen oder Anker der Auslöser. Und es handelt sich hier um eine Gegend mit regem Schiffsverkehr. Nun sollen Satellitendaten zeigen, welche Schiffe nahe der Schadensstelle waren. Ein Spezialteam wird unterdessen in den nächsten Tagen die Leitungen reparieren.
Ob häusliche Gewalt, sexuelle Übergriffe oder sogar Tötungsdelikte. Auf allen Ebenen haben Straftaten gegen Frauen und Mädchen im vergangenen Jahr zugenommen. Das geht aus einer speziellen Auswertung des Bundeskriminalamtes hervor. Mit mehr als 180.000 Betroffenen war Gewalt in Familien und Partnerschaften ein Schwerpunkt.
Iris Brandt hat häusliche Gewalt erlebt. Sie gründete eine Initiative für den Schutz von Frauen, damit anderen nicht widerfährt, was sie erlitt.
Ich war in einer Gewaltbeziehung und es gab alle Formen von Gewalt, also von emotionaler Gewalt über Verleumdung, Bedrohungen bis hin zu körperlicher Gewalt.
Die Zahlen zeigen, der Hass auf Frauen wächst. Die häusliche Gewalt nahm mit 180.715 Straftaten um 5,6% zu seit 2022. Es wurden 52.330 Sexualstraftaten registriert, ein Plus von 6,2%. Digitale Gewalt, wie zum Beispiel Stalking, stieg um 25% auf 17.193 Straftaten. Und fast jeden Tag wird eine Frau oder ein Mädchen getötet. Unerträglich, beschämend, nennen das die Frauenministerin und die Innenministerin.
Jede Straftat, die sich gegen Frauen und Mädchen richtet, eben weil sie Frauen und Mädchen sind, muss konsequent verfolgt werden. Wir brauchen hier eine klare und harte Kante des Rechtsstaats.
Feser will rasch ein Gesetz, das auch elektronische Fußfesseln für Täter vorsieht. Frauenhäuser und Beratungsstellen sollen mehr Geld bekommen. Der Koalition fehlt die Mehrheit, aber
Frauen, die bedroht und geschlagen werden, die sich um ihr Leben fürchten, denen ist es wirklich egal, wer regiert. Sie brauchen schnellstmöglich Schutz.
Iris Brandt würde etwa elektronische Fußfesseln für Täter sehr begrüßen. Die könnten Frauen schützen. Auch sie selbst würde sich sicherer fühlen vor dem Mann, der sie angegriffen hat.
Damit die Maßnahmen zum besseren Schutz von Frauen noch rasch gesetzt werden können, hofft die Koalition auf Hilfe der Union im Bundestag. Doch die Zeit sei zu knapp, winkt die schon ab und nennt die Gewaltbilanz eine Bankrotterklärung der Regierung.
ARD und ZDF ziehen für einen höheren Rundfunkbeitrag vor das Bundesverfassungsgericht. Sie legten heute gemeinsam Beschwerde in Karlsruhe ein. Hintergrund ist, dass der monatliche Beitrag zum neuen Jahr um 58 Cent auf 18,94 Euro steigen sollte. Das hatte die zuständige unabhängige Kommission empfohlen. Doch die Bundesländer, die die Erhöhung formal beschließen, haben bislang noch keine Entscheidung dazu gefällt.
Ein höherer Rundfunkbeitrag ab Januar, darüber wird gestritten. Zuständig für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sind die Bundesländer. Sie erteilen einen Auftrag an ARD, ZDF und das Deutschlandradio, zum Beispiel dazu, wie viele Programme für Fernsehen und Radio produziert werden sollen und wie viele Angebote fürs Internet. Die unabhängige Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, kurz KEF, errechnet dann, wie viel Geld dafür benötigt wird. Zuletzt kam sie zum Ergebnis, dass der Beitrag um 58 Cent auf 18,94 Euro erhöht werden sollte. Die Bundesländer aber haben bisher nur Reformen des Rundfunks beschlossen, nichts zu dessen Finanzierung. Deshalb nun die Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht.
Wir haben lange gerungen, aber es geht um die grundlegende Frage, können wir uns auf verfassungsgemäße Verfahren verlassen? Den Reformstaatsvertrag der Länder finden wir ja gut, aber es gilt eben auch die Beitragsempfehlung der unabhängigen KEF, die einige wenige Länder nicht umsetzen wollen. Das widerspricht dem verfassungsgemäßen Verfahren und soll deshalb in Karlsruhe überprüft werden.
Bei der vergangenen Ministerpräsidentenkonferenz Ende Oktober hatten die Länderchefs das Thema Rundfunkbeitrag auf Dezember vertagt. Sie hätten sich gewünscht, dass dieser Termin abgewartet wird.
Und insofern kommt diese Klageankündigung aus meiner Sicht zur Unzeit. Sie kommt eigentlich zu einer Zeit, wo wir noch mitten in der Diskussion sind. Und deshalb bin ich doch schon einigermaßen überrascht und ich bedauere diesen Schritt.
Aus ARD-Sicht aber ist eine rechtzeitige Erhöhung des Rundfunkbeitrags nicht mehr möglich, weil bis Ende des Jahres nur noch wenige Wochen bleiben.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 20. November.
Hinter dem abziehenden Sturmtief erreicht uns nasskalte Polarluft und der Regen verwandelt sich zunehmend in Schnee. Zu Beginn der Nacht gibt's in der Südosthälfte noch ergiebige Regenfälle, sonst hier und da Regen, Schnee oder Graupelschauer, an der See auch Gewitter. Am Tag weiterhin gebietsweise Regen, Schnee oder Graupelschauer sowie kurze Gewitter. Im Nordweststau der Berge schneit es häufiger, vor allem dort Klettegefahr. Den meisten Sonnenschein gibt's im Süden und Südwesten. Heute Nacht 4 bis 0 Grad, in einigen Berglagen leichter Frost. Dort morgen Werte um den Gefrierpunkt, auch sonst überall nur noch einstellige Werte. Donnerstag nasskalt, wechselhaft und teilweise windig, am freundlichsten wird es in der Mitte. Auch Freitag unbeständig und zum Teil windig, aber am Samstag wird es vorübergehend freundlicher.
In den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Jesse Wellmer schauen wir darauf, wie die SPD-Spitze heute Abend auf die lauter werdende Diskussion reagiert, ob Scholz oder Pistorius Kanzlerkandidat werden soll. Außerdem, wie die Menschen in Bad Schandau mit der Sperrung der einzigen Elbbrücke umgehen. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.